Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ben, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und ich freue mich, euch alle heute wiederzusehen und dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Gerade findet die Weltmeisterschaft statt. Für mich immer ein ganz besonderes Ereignis. Ich liebe Fußball, ich liebe es zu schauen, auch wenn jetzt unsere Männernationalmannschaft nicht wirklich das gezeigt hat, was ich mir gewünscht habe. Damit haben sie auf jeden Fall nicht für Aufregung gesorgt. Es gab aber einen Moment, wo sie doch für etwas Aufregung, für Aufsehen gesorgt haben. Ein Bild, was mir im Kopf geblieben ist und vielen anderen, glaube ich, auch. Und zwar ein Bild aus dem ersten Gruppenspiel, wo sie gegen Curaçao gespielt haben. Und wir sehen hier Lukas Metscher und Jonathan Zahr, zwei Spieler der deutschen Nationalmannschaft, wie sie mit anderen Spielern aus der Mannschaft von Curaçao, sie stehen zusammen und sie beten. Ein Bild, was auch etwas durch die Medien gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr auch die Spiele etwas verfolgt. Gut, sie sind ein bisschen spät. Aber was mir aufgefallen ist, wie viele Spieler und wie viele Fans wir doch sehen, wie sie die Hände ausstrecken und beten. Wie sie vor dem Spiel zusammenkommen, einen Kreis bilden und beten. Wie sie während dem Spiel, während dem Elfmeterschießen knien und die Hände nach oben und sie beten. Oder auch nach dem Spiel, wie sie wieder zusammenstehen. Überall auf der Welt, egal welches Land, egal welche Kultur, überall finden wir dieses Ausstrecken nach etwas, was höher ist, etwas, was so groß ist, dass vielleicht sogar den Ausgang eines Spiels beeinflusst werden kann. Nicht nur beim Fußball, sondern auch darüber hinaus auf der ganzen Welt und das seit es Menschen gibt, wird gebetet, wird sich ausgestreckt nach irgendetwas, was da doch wohl sein muss. Und auch wir wollen uns heute mit genau dem beschäftigen. Wir wollen uns mit einem Gebet beschäftigen, wahrscheinlich wohl das bekannteste Gebet von uns Christen, das Vaterunser. Und wenn wir zurückschauen in die Zeit, wo Jesus gelebt hat, dann war auch da das Beten an sich Alltag. Den Juden war es vorgeschrieben, dreimal am Tag zu beten. Es war nichts Außergewöhnliches, aber doch sehen wir hier, und Irmtut hat es vorhin vorgelesen, wie Jesus sich an die Jünger wendet, an die Menschen damals wendet und er sagt, ihr sollt so beten. Im Lukas-Evangelium finden wir auch eine Version des Vatersunners, eine etwas kürze Version. Und dort wird es noch einmal ein bisschen deutlicher, weil hier es die Jünger sind, die zu Jesus gehen und sie sagen, Jesus, lehre uns, wie man betet, wie du betest. Männer, die von klein auf von ihren Eltern beigebracht bekommen haben, wie man betet, die Gebete auswendig konnten, die aber jetzt diesen Jesus kennengelernt haben und sie merken, irgendwie spricht der ganz anders mit Gott, als wir es kennen. Irgendwas ist hier anders. Und deswegen fragen sie ihn, Jesus, zeige uns, wie man betet. Und Jesus spricht davon und er gibt uns dieses Gebet und wir merken, dass es ihm sehr wichtig ist, weil wir finden dieses Gebet im Zentrum, im Kern dieser Bergpredigt. Dieser Predigt von Jesus, wo wir gebündelt all das finden, was die Botschaft von Gott an uns ist. Das, was Jesus wirklich wichtig ist, was wir mitnehmen sollen, wo er beschrieben hat, was bedeutet es, ein Nachfolger Jesus zu sein? Was bedeutet es, an Gott zu glauben? Genau in der Mitte fängt er an, so sollt ihr beten. Und er fängt an mit den Worten, die jeder von uns wahrscheinlich sogar schon auswendig kann. In der Predigt von heute geht es also nicht darum, dass wir schauen wollen, wie oft wir beten und dass wir öfter beten sollen, sondern es geht hier vielmehr darauf zu schauen, wie betet Jesus hier? Was sagt uns Jesus, wie wir vor unserem Gott treten sollen? Und wir starten mit den Versen, die wir gerade auch schon mal gehört haben. Ich lese sie noch mal vor. Vers 9. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wir wollen an dieser Stelle schon einhalten. Den Rest des Vaterunsers wollen wir uns beim nächsten Mal näher anschauen, weil ich glaube, dass gerade hier am Anfang von diesem Gebet von Jesus er schon so viel auf den Kopf stellt, was wir über das Gebet kennen, wie vielleicht auch wir unsere Gebete sprechen. Und ich nehme mich damit rein. Wenn ich bete ganz oft oder wenn ich Gebete höre, dann klingt das oft eher so: Gott, bitte schenk, dass ich endlich wieder gesund werde. Gott, du siehst, ich habe am Wochenende eine Grillparty und ich habe keine Regenalternative. Bitte schenk doch, dass endlich gutes Wetter wird und dass das alles gut klappt. Gott, bitte schenk, dass der nervige Arbeitskollege, dass er den Job wechselt, oder bitte schenk mir Geduld, dass ich das ertrage. Gott, bitte hilf mir in meiner Not. Oder wenn wir auf die Weltmeisterschaft schauen, die Fans, die beten, bitte schenk, dass dieser Schuss reingeht und wir gewinnen. Und wenn wir Jesus' Gebet im Vergleich dazu anschauen, dann merken wir, dass unser Gebet ganz häufig den Blick auf uns gerichtet hat. Und wenn wir auf Jesus schauen, wie er betet, dann sehen wir, wie sein Blick nach oben gerichtet ist und wie er nach oben eine Weile verharrt und es geht ihm um Gott. Dass wir Gott unsere Sorgen, dass wir Gott unsere Nöte und Wünsche bringen, das ist nicht das Problem, was Jesus hier anruft. Ganz im Gegenteil, im Petrusbrief heißt es: all eure Sorgen, alles, was euch beschäftigt, das gebt ihm hin, denn er sorgt für euch. Er sagt: kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden schenken. Darum geht es hier, glaube ich, gar nicht. Sondern worum es Jesus hier geht, wenn er uns darauf hinweist, ist etwas anderes. Das Gebet, was Jesus uns gibt, das beginnt nicht bei ihm, bei seinen Bedürfnissen. Es beginnt nicht bei uns, bei dem, was wir uns wünschen, sondern es geht in erster Linie um Gott. Es heißt: unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Nicht meine Wünsche, nicht meine Anliegen, sondern deins, Gott, ist das, was ganz oben steht, was Priorität hat, auch in meinem Leben. Nicht meine Bedürfnisse, ja nicht mal meine Not, die ich gerade doch empfinde, kommt hier zuerst, sondern wir finden es erst ein paar Zeilen später mit der Bitte um das tägliche Brot, die Vergebung und die Bewahrung vor der Versuchung. Der Blick in erster Linie ist allein auf Gott gerichtet, dem Vater im Himmel, auf seinen Namen, sein Reich und seinen Willen. Und bevor wir uns diese drei Bitten, die wir hier finden, näher anschauen, glaube ich, dass wir hier eben einen ganz entscheidenden Punkt haben, worum es im Glauben, worum es in der Nachfolge von Jesus geht. Christsein bedeutet in erster Linie, dass ich meinen Blick von mir selbst weghebe und allein auf Gott ausrichte. Nicht mehr ich bin Zentrum meines Lebens, das, was mir wichtig ist, dass es mir gut geht. Ich sitze nicht mehr auf dem Thron in meinem Leben, sondern Gott ist derjenige, der das Zentrum in meinem Leben ist. Nicht meine Wünsche, nicht meine Vorstellungen stehen an erster Stelle, sondern sein Name, sein Reich und sein Wille. Und ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die für uns oft sehr schwer zu greifen ist, sehr schwer zu verstehen ist, sich vielleicht komisch anfühlt, ja auch irgendwie provoziert. Weil es völlig quer gegen dem steht, was wir eigentlich hören, was wir vermittelt bekommen. Wo es doch eher heißt, entscheidend ist, dass du glücklich wirst in deinem Leben. Du sollst das tun, was sich gut anfühlt für dich, dann wirst du ein glückliches und erfülltes Leben haben. Deine Wünsche, das ist wichtig, dass du deine Bedürfnisse erfüllst, dann geht es dir gut. Und auch hier wieder, Gott hat uns Gefühle gegeben, Gott hat uns auch mit Bedürfnissen geschaffen und es ist wichtig und schön, dass wir dem nachgehen, dass es uns gut geht. Und es fühlt sich natürlich gut an, wenn wir nicht krank sind, wenn wir finanziell versorgt sind und nicht jeden Cent umdrehen müssen. Die Frage, die aber hier gestellt wird, ist vielmehr: sorgt das alles dafür, dass ich ein erfülltes Leben habe? Bin ich nur dann glücklich und habe ein erfülltes Leben, wenn meine Bedürfnisse, das, was ich brauche, wenn ich das gestillt bekomme? Habe ich nur dann ein erfülltes Leben, wenn sich alles gut anfühlt in meinem Leben? Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn ich krank bin, wenn ich nicht meine Bedürfnisse erfüllen kann, wenn ich mir nicht alles kaufen kann, was ich doch gerne hätte, dass ich dann immer unglücklich bin? Dass ich zum Unglücklichsein ja sogar verdammt bin? In der Bibel finden wir eine Person, Paulus, den größten Missionar, den ersten größten Missionar in der Bibel. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann lesen wir, dieser Paulus, dessen Beruf es war, zu sprechen und Gemeinden zu gründen, es heißt, er war nicht der beste Redner. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen an ihm genagt hat. Es gibt sogar eine Geschichte, wo er predigt und jemand schläft dabei ein, fällt aus dem Fenster und tragischerweise stirbt sogar. Wir lesen von Paulus, dass er eine körperliche Einschränkung hatte, einen Schmerz, der ihn nicht losgelassen hat. Und er sagt, er betet und betet, aber es geht nicht weg. Wir lesen von Paulus, wie er immer wieder ausgepeitscht wurde, wie er ins Gefängnis geworfen wurde. Und von außen betrachtet, mit unseren Maßstäben, würden wir doch sagen, dieser Mann kann niemals ein erfülltes, glückliches Leben haben. Wie kann jemand glücklich sein, der so viel Leid in seinem Leben erlebt? Aber wir sehen Paulus und er schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und wir sehen Paulus, wie er im Gefängnis sitzt und er fängt an, Lobpreislieder zu singen. Wie ist das möglich? Er singt nicht, weil seine Umstände gut wären, nicht weil seine Bedürfnisse, seine Wünsche erfüllt sind, sondern er singt, weil er eine Freude hat und ein erfülltes Leben hat, was nicht von den äußeren Umständen abhängig ist. Und genau darum geht es hier auch am Anfang vom Vaterunser. Dass wahre Erfüllung, ein wahres glückliches Leben nicht dadurch entsteht, dass wir unsere Wünsche erfüllt bekommen, sondern wahre Erfüllung bekommen wir dann, wenn wir den finden, der uns geschaffen hat. Dort, wo Gott wieder den Platz in unserem Leben bekommt, der ihm eigentlich und ursprünglich zusteht. Augustinus, der bedeutendste Kirchenlehrer aus dem 4. Jahrhundert, hat einmal gesagt, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir bekommen Freiheit, wir bekommen Ruhe bei Gott. Und diese Freiheit entsteht darin, dass wir merken, ich muss mein Glück und dass ich ein erfülltes Leben habe, ich muss es nicht mehr selbst produzieren. Ich muss nicht mehr ständig dem hinterherlaufen, wovon ich mir Erfüllung verspreche. Wenn ich endlich gesund bin ich glücklich, dann geht es mir gut. Wenn ich endlich das erreiche, wenn ich das habe, dann habe ich ein glückliches Leben. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann bin ich erfüllt, wenn wir diesen Pokal in den Händen haben. Was passiert ist, dass es ein ständiges Nachjagen wird nach einem Moment, der sehr wahrscheinlich nur kurz anhalten wird, bis das nächste Problem, bis die nächste Krise kommt, bis das nächste Bedürfnis auftaucht. Wenn wir unseren Blick auf Gott richten dagegen, dürfen wir zur Ruhe kommen. Nicht, weil ich meine Wünsche erfüllt bekomme unbedingt, sondern weil ich den gefunden habe, nach dem sich mein Herz eigentlich die ganze Zeit sehnt. Und an dieser Stelle stellt sich die Frage, wer ist eigentlich dieser Gott? Was hat er, dass wir ihn an diese erste Stelle setzen können? Wer ist dieser Gott, dass ich ihm mein Leben anvertrauen kann und ihn in den Mittelpunkt setzen kann? Ist er nur ein strenger Herrscher, der einfach nur will, dass wir das tun, was er verlangt und wir sollen einfach nur folgen? Ist es einfach nur ein Gott, der uns einschränken will? Jesus stellt ihn uns vor, ganz zu Anfang, mit den Worten, unser Vater im Himmel. Und schon in diesen drei Wörtern, in dieser Anrede von Jesus, lernen wir diesen Gott ganz besonders kennen. Und das Erste, was hier auffällt, ist dieses Wort, dieses kleine Wort unser. unser Vater. Es heißt nicht mein Vater, es heißt unser Vater. Wo uns Jesus klar macht, Christ sein ist kein Einzelprojekt, sondern wer zu Jesus gehört, den setzt dieser Gott in eine Familie, die alle denselben Vater haben. Und auch später sagt er nicht, gib mir mein tägliches Brot, sondern gib uns unser tägliches Brot und vergib uns. Dass wir wissen, selbst wenn wir alleine in unserer Kammer beten, bete ich niemals allein. Sondern ich bete gemeinsam mit Millionen von anderen Christen aus unterschiedlichsten Ländern, unterschiedlichsten Kulturen und Generationen seit fast 2000 Jahren dieselben Worte. Und ich glaube, dass wenn wir so beten, wenn wir so vor Gott treten, dass es etwas mit uns, mit unserer Haltung macht, weil es uns erinnert, wir sind nicht alleine auf diesem Weg im Glauben. Wie oft geht es uns doch so, dass wir denken, ich muss alleine klarkommen. Ich muss meinen Glauben alleine hinkriegen. Ich muss alleine stark sein. Die erste Botschaft, die der Vater unser uns gibt, das erste Wort, was wir hier finden, sagt, du bist nicht allein, sondern du bist Teil einer Familie. Es gibt Menschen, die mit dir glauben, die mit dir hoffen, die mit dir leiden und die mit dir beten. Und wenn du gerade vielleicht keine Kraft hast zu beten, dann gibt es andere, die für dich beten. Wenn du zweifelst, gibt es andere, die dich darin tragen. Wenn du dich freust, gibt es Menschen, die sich mit dir freuen. Das ist Gemeinde. Deshalb treffen wir uns hier jeden Sonntag. Das ist Familie Gottes. Und gleichzeitig weitet dieses kleine Wort unser auch unseren Blick. Wo wir merken, im Gebet geht es nicht nur um mich, sondern ich beginne an meine Brüder und an meine Schwester neben mir zu denken. Gott richtet meinen Blick weg von mir selbst, hin zu ihm und hin zu meinem Mitmenschen. Wir beten also im Vater unser zu einem Gott, der uns in eine Familie hineingestellt hat, der uns mit unseren Kämpfen auch, die wir damit haben, mit den Schwierigkeiten, die wir manchmal haben, nicht alleine lässt. Und Jesus betet weiter, er sagt, unser Vater im Himmel. Und ich finde diese beiden Bezeichnungen sehr spannend, weil Jesus uns hier zwei doch ganz unterschiedliche Bilder von Gott mit an die Hand gibt. Auf der einen Seite bekommen wir das Bild von Gott, von Jesus als den Vater. Und wir müssen wissen, dass für die damalige Zeit, für die Juden, die das gehört haben, war das ungeheuerlich. Denn dieses Wort bedeutet in der Sprache, die Jesus gesprochen hat, in Aramäisch, sagt er Abba. Es ist eines der ersten Wörter, die ein Kind, wenn es geboren wird, lernt, ist Abba und Isha, Mama und Papa. Was dieses Wort ausdrückt, ist die Bezeichnung, wie ein kleines Kind seinen Vater ruft. Für die Juden damals war das unvorstellbar. Für sie war Gott so groß, so heilig, so ungreifbar, dass sie es nicht mal wagten, seinen Namen auszusprechen. Und dann kommt dieser Jesus und er ruft Abba, Papa. Ein Vater, der alles für sein Kind tut. Ein Vater, der Geborgenheit, der Sicherheit, der Wärme und Liebe gibt für sein Kind. Vielleicht bist du aber heute hier und dir fällt es schwer, Gott so zu sehen, als ein Papa, ihn anzureden mit Papa. Vielleicht eher das zweite Bild, was hier dem nebenan steht, der Vater, der im Himmel ist. Und wenn es in der Bibel um den Gott im Himmel geht, dann gibt es uns immer dieses Bild vom Gott auf dem Thron. Es geht um die Herrschaft Gottes. Es geht um einen Gott, der diese Welt geschaffen hat, der diese Welt in seiner Hand hat, der Gott, der allmächtig ist, dem nichts unmöglich ist. Und was Jesus hier in diesem ersten Satz tut, ist, er stellt diese beiden Bilder, der liebende Vater und dieser mächtige König Gott, nebeneinander. Wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Jesus lädt uns ein, unser Leben dem Vater im Himmel anzuvertrauen, ihn an erste Stelle zu stellen. Dem Gott, der alles in seiner Hand hält, aber auch gleichzeitig dem Gott, der alles für seine Kinder gibt. Dem Gott, der die Macht hat, alles zu tun, aber auch dem Gott, der seine Arme ausbreitet, uns tröstet, der ganz genau weiß, wie wir uns fühlen und der immer da ist für uns. Und wenn wir das beten und wenn wir Gott so ansprechen, unser Vater im Himmel, dann machen wir uns bewusst, wer dieser Gott ist. Dass wir einen Gott haben, der im Himmel droht und der auch die Macht hat, unserem Leid, was wir erleben, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, die wir in diesem Leben haben, der auch die Macht hat, Frieden und Ruhe in unser Leben zu bekommen. Der auch die Macht hat, egal wie die Umstände sind, uns ein ruhiges Herz zu geben, uns ein erfülltes Leben zu geben. Er ist der mächtige Gott, der immer hinter uns steht, wo wir keine Angst mehr haben müssen, egal was vor uns liegt. Und gleichzeitig auch den Aber, der ganz genau weiß, wie es uns geht, der mitfühlt, der mit uns weint und der uns an die Hand nimmt, wenn es schwierig wird. Einem Gott, der alles für uns gegeben hat, ja sogar sich selbst am Kreuz, damit wir wahre Erfüllung bekommen können. Wer, wenn nicht ihm, dürfen wir unser Leben so anvertrauen? Nicht aus Angst, sondern weil wir wissen, dass dieser Gott es gut mit uns meint, dem wir vertrauen können, weil er auch die Macht hat, uns in Freiheit zu führen. Wer, wenn nicht er, weiß, was wirklich gut ist für unser Leben, sodass wir seinen Willen und seinen Plan sogar vor den unseren stellen können. Wir haben ja allein schon in der Anrede also gesehen, dass Jesus uns aufruft, unseren Blick auf Gott zu richten, ihn über alles zu stellen. Und wir haben gesehen, warum wir das können, weil wir einen liebenden Vater haben, der aber gleichzeitig auch so mächtig ist und im Himmel thront. Kommen wir jetzt zu diesen drei Bitten und wir wollen schauen, wie sieht denn sein Wille überhaupt aus? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Drei Dinge, die aber ganz eng miteinander zusammenhängen. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses Bild mit Lukas Metscher, mit Jonathan Tah, die da zusammenstehen. Das Gebet und dass sie da zusammenstehen, war vielleicht nicht das, was am meisten für Aufsehen gesorgt hat, sondern viel eher, glaube ich, das Interview, was er danach gehalten hat. Er wurde nämlich dazu gefragt, was sie dort gemacht haben, warum sie das gemacht haben. Und Lukas Metscher sagt, wir spielen, um Gott zu verherrlichen. Indem wir das tun, was wir hier tun, ist der einzige Sinn und Zweck, dass Gott verherrlicht wird. Und ich glaube, dass an diesem Moment ziemlich viele vor dem Fernseher etwas stutzig geworden sind. Er hat nicht dafür gebetet, dass sie auch die nächsten Spiele gewinnen werden. Er hat nicht für Erfolg gebetet oder Gesundheit. Nein, ihm geht es in erster Linie darum, Gott zu verherrlichen. Und genau das ist es, was wir im Vaterunser auch hier sehen, wenn es heißt, dein Name werde geheiligt. Wenn wir sagen, dein Name werde geheiligt, dann geht es nicht darum, dass wir überall Gottes Namen rufen, sondern wenn wir die Namen Gottes anschauen in der Bibel, dann finden wir ganz verschiedene Bezeichnungen. Es heißt der Allmächtige, der Friedefürst, der Gerechte, der Schöpfer, der König und wie wir vorhin gesehen haben, der Vater. Beim Namen Gottes geht es vielmehr um sein Wesen, wie er ist und wie er handelt. Und wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann geht es darum, dass dieses Wesen von Gott, die Liebe Gottes, die Macht Gottes in dieser Welt erlebbar und erfahrbar wird. Dass alle in dieser Welt erleben und sehen, was für einen Gott wir haben, den Abba, den Vater im Himmel. Dass alle erkennen, wie groß und herrlich dieser Gott ist. Und wenn wir hier mal ein bisschen sprachlich eintauchen, dann sehen wir, dass dieser Satz, dein Name werde geheiligt, im Passiv geschrieben ist. Es bedeutet also nicht, wir können es schaffen, dass Gottes Name verherrlicht wird, sondern Gott ist derjenige, der es machen soll, dass sein Name verherrlicht wird, auch durch uns. So wie wir leben, so ist das soll Gottes Wesen widerspiegeln. Und so wird sein Name verherrlicht. Dass die Menschen um uns an uns erkennen, was für ein Gott wir glauben. Und wir beten dafür, dass Gott uns benutzt, damit andere Menschen diesen liebenden Vater kennenlernen. Und genauso beten wir, dass sein Reich kommt. Denn überall, wo Menschen beginnen, das anzunehmen und so zu beten und so zu leben, dass Gott verherrlicht wird, wo Menschen diesen liebenden Vater annehmen, entsteht das Reich Gottes und es breitet sich aus. Dort, wo Gottes Liebe und seinen Willen für diese Welt ausgebreitet wird, ist das Reich Gottes. Dort, wo sein Wille geschieht, so wie er bereits im Himmel geschieht. Darum geht es in erster Linie im Gebet im Vater Unser. Die weiteren Verse werden wir uns beim nächsten Mal näher anschauen. Das Schöne und das Besondere am Vater Unser finde ich, dass wir hier nicht nur einen Jesus sehen, der sich hinstellt und sagt, das sollt ihr jetzt machen. So sollt ihr jetzt beten und so soll euer Leben aussehen, sondern wir sehen hier einen Jesus, der diese Worte selbst lebendig gemacht hat, der diese Worte selbst gelebt hat. Und wir schauen auf sein Leben auf die Erde, er ist auf die Erde gekommen. Und in seiner Zeit, wo er hier war, ging sein Blick immer nach oben zum Vater. Wir lesen, wie er unterwegs war in ganz Israel und immer wieder, er zieht sich zurück und er schaut nach oben zu seinem Vater. Und wir sehen, was er getan hat, was er gepredigt hat, wie er Gottes Namen verherrlicht, indem er Menschen mit bedingungsloser Liebe begegnet, indem er zu Menschen geht, die von anderen geachtet werden, Menschen, die sich selbst für nicht gut genug halten. Jesus geht genau zu ihnen und spricht ihnen zu, Gott liebt dich. Er geht zu Menschen und er heilt sie. Er macht sie wieder heile und verherrlicht seinen Namen. Ganz zu Beginn, als Jesus angefangen hat zu wirken, sagt er selbst, sein Reich ist jetzt in diese Welt gekommen. Mit mir ist sein Reich in diese Welt gekommen. Wir sehen einen Jesus, der sich komplett unter den Willen Gottes stellt. Und das Ganze gipfelt in einer ganz besonderen Szene, und mit dem Kreuz. Und wir schauen zuerst auf eine Szene unmittelbar davor. Wir schauen in den Garten Gethsemane. Und wir sehen einen Jesus, der voller Angst ist. Der voller Furcht ist, weil er ganz genau weiß, was jetzt gleich auf ihn zukommen wird. Er weiß um die Schmerzen. Er weiß um die Häme. Er weiß, dass er gleich sterben wird. Und er hat Todesangst. Und vielleicht geht es dir heute auch so, dass du gerade in einer Situation bist und du hast Angst vor dem, was vor dir liegt. Vielleicht befindest du dich gerade auch in einer Situation, einer Krankheit, einem Konflikt und du hast Angst davor, diesen nächsten Schritt zu gehen und weißt nicht, was dann kommen wird. Vielleicht stehst du aber auch gerade vor einer Entscheidung. Du weißt eigentlich ganz genau, was Gott dir raten würde, was Gottes Willen eigentlich für dich ist, aber es fühlt sich schwer an, dem nachzugehen. Vielleicht, weil du auch nicht verstehst, warum dich Gott jetzt in diese Lage reingebracht hat, in der du gerade bist. Auch Jesus hat Schmerzen. Und dann kommt es zu diesen Worten, die alles verändern. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht was mir wichtig ist, ist wichtig, sondern dein Wort, nicht meine Bedürfnisse, meine Wünsche sind das, was mein Leben bestimmen soll, sondern allein deiner. Und Jesus trifft diese Entscheidung für uns, für Gott. Und er geht den Weg, den Gott für ihn vorbereitet hat, und er stirbt am Kreuz. Und er nimmt all diese Schmerzen auf sich, damit wir Zugang haben zu diesem Gott, damit wir gerettet werden können, damit wir dieses erfüllte Leben haben können, nachdem wir uns alle sehen, damit wir aufhören müssen, ständig unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen nachzujagen, dass wir zur Ruhe kommen können. Was wäre gewesen, wenn Jesus an diesem Abend auf seine Wünsche gehört hätte? Wenn er gesagt hätte, Vater, diesen Weg gehe ich nicht. Es gäbe kein Kreuz, es gäbe keine Vergebung, keine Hoffnung, kein Zugang zum Vater. Aber Jesus, er vertraut seinem Vater. Weil er wusste, auch wenn ich diesen Weg vielleicht gerade nicht so will, wenn er schwer ist, auch wenn er durch Leid führt, mein Vater meint es gut mit mir. Und deswegen konnte Jesus sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und genau dazu lädt Jesus uns heute Morgen, lädt Jesus uns dazu ein. Nicht zu einem Leben, in dem wir all unsere Wünsche und Bedürfnisse einfach unterdrücken, nicht zu einem Leben, wo Gott uns klein machen möchte, sondern zu einem Leben im Vertrauen auf Gott. Zu einem Vertrauen, dass unser Vater im Himmel es besser weiß, was wir brauchen, als wir es selbst wissen. Dass sein Wille kein Wille ist, der sich gegen uns gerichtet hat, der uns schaden möchte, sondern ganz im Gegenteil, der für uns ist. Dass wir bei ihm finden, wonach wir uns unser ganzes Leben lang suchen, nach Frieden, nach Freiheit, nach einem erfüllten Leben. Und vielleicht ist die entscheidende Frage heute nicht, was wünsche ich mir von Gott, sondern vertraue ich diesem Vater im Himmel mein Leben an. Dem Vater, der zugleich König ist, dem König, der aber zugleich auch unser Vater ist. Amen.